Guten Morgen miteinander und herzlich willkommen zur dritten und letzten Predigt, glaube ich, bei euch zum Thema gelingende Beziehungen. Warum eine Predigtreihe und ein Seminarabend, der übrigens letzten Freitag stattgefunden hat, zum Thema Beziehungen? Ich will das ganz bewusst am Anfang von heute stellen. Gott ist ein Gott von Beziehungen. Schon im ersten Vers der Bibel steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das Verb schaffen im hebräischen Grundtext ist im Einzahl geschrieben. Und das Wort Gott, also schuf Gott, ist dort im Hebräer, im 1. Mose 1, Vers 1, in Mehrzahl geschrieben. Also da sehen wir schon etwas, eine Mehrzahl, aber Gott, der Handelnde. Und später dann wird uns das offenbart in der Bibel, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist eine ewige Liebes- und Lebensgemeinschaft ist. Und wo Jesus getauft wird und aus dem Jordan ufe kommt, sieht er den Himmel sich öffnen und der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn runterkommen. Und im gleichen Moment hört man die Stimme vom Vater aus dem Himmel, die sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Da wird die dreieinige Gottheit, eben die ewige Liebes- und Lebensgemeinschaft vom ewigen Gott geoffenbart. Gott ist also ein Gott von Beziehungen. Und der Gott schafft den Mensch. Du und ich, wir sind Ebenbild von Gott. So wird der Mensch hineingenommen in die Liebes- und Lebensgemeinschaft von dem dreieinen Gott. Mann und Frau werden geschaffen, beziehungsfähig und beziehungsbedürftig, kommunikationsfähig und so kommunikationsbedürftig. So wird der Mensch von Gott berufen, in Gemeinschaft mit Gott und mit anderen zu leben. Und menschliches Sein kann im Kern somit nur in Gemeinschaft mit Gott und anderen Menschen wirklich gelingen. Das merken wir eigentlich immer wieder. Und darum sind Beziehungen so wichtig. Unser ganzes Leben spielt sich in Beziehungen ab. Wenn ich dich frage, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Du kannst mir sagen, meine Ausbildung, du kannst mir sagen, dass ich Schweizer Meister werde im Velofahren oder was auch immer. Aber letztlich das Entscheidende, das Wichtigste in deinem Leben sind Beziehungen. Deine Beziehung zu Gott, deine Beziehung zu anderen Menschen. Wie tust du diese Beziehungen gestalten? Die Art und Weise, wie du das tust, ist so etwas Wichtiges. Und darum das Doppelgebot von der Liebe, du sollst der Herr, dein Gott, lieben, das ist die vertikale Dimension, mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst die Nächste lieben wie dich selber, die horizontale Dimension. Seht ihr in dem Doppelgebot der Liebe, es geht, es dreht sich alles um Beziehungen. Beziehungen sind so wichtig. Und darum eine Predigtreihe und ein Seminarabend zum Thema Beziehungen und hoffentlich gelingende Beziehungen. Jetzt aber zur heutigen Predigt zum Thema Isaac und Rebekka. Du hast es schon gelesen und danke vielmals Jocelyn, danke auch der Band für die Einführung zu dem Thema, für die Einführung. Ihr habt das super gemacht. Ehe und von der Love Story zum Abgrund. Ehe und Familie im Alltag Stress. Und die grosse Frage, was hilft uns heute? Eben, was für eine Perle, wie du erwähnt hast, Jocelyn, kann ich dann heute vielleicht rausnehmen für mein eigenes Beziehungsleben? Ja, wir werden ein paar Passagen aus 1. Mose 24 bis 27 miteinander anschauen. Isaac und Rebekka, das ist eine Geschichte von Kamel und von Leuten, die sich zum Teil benehmen wie ein Kamel. Da wird trickreich taktiert und auch traktiert. Da wird geschwiegen, gebetet, geschumpfen, geschrauen. Es wird geliebt, es wird gehasst. Es wird geboren, es wird gelebt und es wird auch gestorben. Das Ganze leider mehr ein Drama als ein Dream. aber hört doch selber. Und ich fange an aus 1. Mose 24, Vers 1 bis 4 und Vers 12. Wir lesen das miteinander. Und Abraham war alt, hochbetagt, und der Herr hatte Abraham in allem gesegnet. Da sagte Abraham zu seinem Knecht: Lege doch deine Hand unter meine Hüfte. Ich will dich schwören lassen bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn nicht eine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nimmst, in deren Mitte ich wohne, sondern du sollst in mein Land und zu meiner Verwandtschaft gehen und von dort eine Frau für meinen Sohn, für Isaak, nehmen. Und Vers 12, und er, Eliezer, sagte: Herr, Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen. Der erste Punkt in dieser Predigt heute Morgen: Gottes Wille geschehe, Ausrufzeichen. Über das letzte Lebensjahr vom alten Patriarch Abraham steht das, was wir hier in Vers 1 lesen. Er ist alt, hochbetagt, der Herr hat ihn in allem gesegnet. Und jetzt hat der Vater, der weiss, ich gehe bald, den Wunsch, dass sein Sohn die richtige Frau findet, dass er in dieser wichtigen Beziehungsfrage nicht eine Katastrophe erlebt, sondern Gottes Segen. Darum die Anweisungen von Vers 3 und 4 an seinen Knecht, an Eliezer. Abraham hat den Wunsch, dass Gottes Wille, der sich in seinem Leben erfüllt hat, auch bei der nächsten Generation, bei seinem Sohn und gerade dort in der Partnerwahl erfüllen soll. Keine religiöse Vermischung, sagt er. Du sollst eine Frau holen aus dem Land, wo ich komme. Ja, lehrt uns nicht Jesus auch im Vater unser zu beten: Dein Wille geschehe, wie im Himmel und auf Erden. Wie wichtig, wie entscheidend ist doch das, gerade in Bezug auf Beziehungen, in deinem persönlichen Leben. Du magst Single sein, verlobt, verheiratet, geschieden, alleinerziehend, verwitwet vielleicht auch. Aber dass doch Gottes Wille geschehe im Himmel und auf Erden, auch über deine Beziehungen, wo du heute gerade drin stehst. Das heisst, ich soll für meine Beziehungen immer wieder prüfen, was der gute, der wohlgefällige und der vollkommene Wille von Gott ist, wie es in Römer 12, Vers 2 heisst. Und wenn ich meine Beziehungen vor ihm, vor dem ich ja lebe, richtig gestalten tun. Nach seinem Willen, nach seinem Plan für meine Beziehungen fragen. Das sehen wir beim Abraham. Und wir haben dann auch gelesen im Vers 12, dass der Knecht eigentlich seine lange Reise mit was anfängt? Mit einem Gebet. Herr, Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen. Und der treue Knecht, den finden wir in diesem langen Kapitel noch dreimal auf seinen Knien. Wow. Wie Gebet etwas Wichtiges ist, gerade wenn es um Beziehungen geht. Nochmal, es spielt keine Rolle, in welcher Beziehung du gerade im Moment extrem gefordert bist. Gebet ist so etwas Wichtiges da drin. Weil du erlebst dann die Führung von Gott. Und so ist das lange Kapitel 1. Mose 24 eine veritable Führungsgeschichte. Nicht einfach nur eine Love Story. Es ist eine Führungsgeschichte. Gott wird von Menschen ihre Beziehungssuche hineingenommen und er antwortet auf ihre Gebete und lässt sie seine wunderbare Führung erleben. Kennst du das auch? Gottes Wille geschehe. Gehen wir zum zweiten Punkt. Guter Start. Und wir lesen weiter die Verse 15 bis 20. Siehe, da kam Rebekka heraus, ihren Krug auf ihrer Schulter. Jetzt kommt also die eine Hauptperson, so wie im Film. Und das Mädchen war sehr schön von Aussehen, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt. Sie stieg zur Quelle hinab, füllte ihren Krug und stieg wieder herauf, und sie sagte: Trinke, mein Herr. Und eilends ließ sie ihren Krug auf ihre Hand herunter und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm genug zu trinken gegeben hatte, sagte sie: Auch für deine Kamele will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie eilte und goss ihren Krug aus in die Tränkringe, lief noch einmal zum Brunnen zu schöpfen und schöpfte so für alle seine Kamele. Wow, ein guter Start. Da sehen wir, Rebecca. Da ist sie noch Single. Vielleicht hat sie heute auch Singles da. Hast du auch einen guten Start in deinem Leben? Bei der Rebecca sehen wir. In ihrem Alltag war sie sehr schön. Wir dürfen da sicher eine innere und eine äußere Schönheit sehen. Und weisst, du bist so schön für Gott. Hast du das gewusst? Wenn du in den Spiegel schaust am Morgen und ob du denkst, was ist jetzt das wieder für einen oder für eine, du bist so schön in den Augen von Gott, weil, wir haben es gehört, du bist im Ebenbild von Gott geschaffen. Wow, und das will ich dir heute Morgen einfach mitgeben in deinen Beziehungen. Du bist schön, so wie du bist. Du brauchst keine Schönheitsoperation. Du bist schön, wie du bist. Ja, Rebecca hat einen guten Start gehabt in ihrem Leben. Sie war schön für Gott. Sie war gegenüber einem anderen Geschlecht sexuell enthaltsam als Single. Sie arbeitet. Das ist ein Modi, das Pfupf hat, würde man sagen, im Bernbiet. Sie ist fleissig, aufmerksam. Sie ist nicht nur ich bezogen. Sie merkt, hey, das ist ein durstiger Wanderer. Und jetzt hat er noch ein paar Kamel, die Durst haben. Darf ich euch fragen, wie viel trinkt das Kamel? Ihr wisst das sicher, oder? Hat es drei lang viel Kamel? Also ich musste nachschauen. Ein durstiges Kamel, habe ich gelesen, liest in einer Viertelstunde locker 200 Liter Wasser. Hey, das sind anderthalb Badwannen vielleicht, oder? So ein richtiger Whirlpool-Fall. Und darum sage ich, die Rebecca, das war nicht so ein Mimösli, die hat Pfupp unter dem... Ja, ja, genau. Also in Bernbiet sagt man dem so. Die hat für alle Kamel... ja, die hat sich mega in die Riemen gelegt und hat die Kamel getränkt. Das waren x 100 Liter Wasser. So schön. Also ein guter Start. Und wir sehen noch mal etwas von einem guten Start bei ihr, Vers 58 und 61. Sie riefen Rebecca und sagten zu ihr, willst du mit diesem Mann gehen? Sie sagte, ich will gehen. Und Rebecca machte sich mit ihren Mädchen auf und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann. So schön, Rebecca kann sich entscheiden. Das war für sie alles andere als leicht. Sie folgt einem fremden Mann, sie hat eine lange Reise vor sich. Sie lässt alles zurück, ihre Familie, ihre Eltern und so weiter, ihre Brüder, der Laban. Sie lässt alles zurück. Aber sie war bereit zum Aufbruch. Ist es vielleicht, weil sie gemerkt hat, dass der Eliezer so mit Gott verbunden ist und betet, dass sie gemerkt hat, das ist ein Mann, der im Auftrag von Gott unterwegs ist und mir etwas klar werden lässt, für das ich jetzt ein volles Ja habe. Und so sagt sie, ja, ich komme. Und das ist gleichzeitig immer ein Nein gegenüber allen anderen Türen, die auch offen stehen könnten. Also, wenn uns etwas von Gott her klar wird, das kann vielleicht auch eine Perle sein für dich heute Morgen, wenn dir etwas von Gott her klar wird, just do it. Mach's einfach. Mach's. Es gibt einen Moment, wo es auch dran ist, einfach zu gehen. Mit Gott. Ein guter Start bei der Rebecca. Und beim Isaac sehen wir auch einen guten Start als Single. Wir lesen weiter, Vers 62 bis 67. Isaac aber war von einem Gang zum Brunnen Lachairoi gekommen. Und Isaac war hinausgegangen, um auf dem Feld zu sinnen beim Anbruch des Abends. Und er erhob seine Augen und sah, siehe, Kamele kamen. Und Rebecca erhob ihre Augen und sah Isaac. Da glitt sie vom Kamel und sagte zu dem Knecht, wer ist dieser Mann, der uns da auf dem Feld entgegenkommt? Der Knecht sagte, das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Dann führte Isaac sie in das Zelt seiner Mutter Sarah und er nahm Rebecca und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Der Isaac hat auch einen guten Start. Er scheint so passiv, oder, in dieser ganzen Geschichte. Aber in anderer Hinsicht ist er sehr aktiv. Wir sehen ihn am Abend rausgehen aufs Feld. Sinnen heisst es. Also betend überdenken, einen Tag, einen Alltag. Am Schluss vom Tag nochmal sortieren, was ist da gelaufen, wie ist es gegangen. stille Zeit, einfach in der Einsamkeit mit Gott. Das war etwas, was ihn prägt hat, schon als Single. Sehr schön. Und eine wichtige Lektion vielleicht auch für uns. Wenn ich gezwungen bin zu passivem Abwarten, gerade wenn es um Beziehungen geht, dann nicht einfach die Hände in den Schoss legen, sondern ich darf meine Hände falten, wenn du so betest vielleicht, und einfach online verbunden bleiben mit Gott. Das macht der Isaac da. Es heisst, er sei vom Brunnen Lachairoi gekommen. Ich kann das da nicht weiter ausführen. Der Gott, der mich sieht, oder der Gott, der nach mir schaut, bedeutet El Roi. Und der Brunnen hat ja Hagar entdeckt auf ihrer Flucht vor der Sarah. Und der Isaac, später lesen wir, er wohnte beim Brunnen Lachairoi. Ich will damit Folgendes sagen, und das ist auch wieder eine mögliche Perle für alle. Gemeinschaft mit Gott pflegen. Bewusst sein, Gott, du bist der, der mich sieht. Aber du bist auch der Gott, der nach mir schaut, der für mich sorgt, oder? Das Alltag werden lassen. Kannst du als Single oder in welchem Beziehungsstatus du immer bist. Beim Isaac sehen wir das da. Sehr schön. Und dann haben sie auch einen guten Start als Ehepaar. Isaac führt sie ins Zelt, er nimmt sie, sie wird seine Frau und er gewann sie lieb. So schön, die Führung von Gott in dem Zusammenkommen von Isaac und Rebekka. Und dann fangen die Flitterwochen an. Ein guter Anfang garantiert nicht eine gute Fortsetzung. Jede Ehe und jede Beziehung ist herausgefordert. Ihr kennt das. Es gibt überall Probleme. Das ist nicht falsch. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Und da wollen wir jetzt schauen, wie das im Leben von Isaac und Rebekka geht. Wir kommen zum dritten Punkt, langsam abwärts. Und wir lesen aus Kapitel 25, Vers 21 bis 23. Und Isaac bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Da sagte sie: Wenn es so steht, warum trifft mich dies? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Der Herr aber sprach zu ihr: Zwei Nationen sind in deinem Leib, und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Abraham ist jetzt also gestorben. Der Vater, der so gebetet hat für seinen Sohn, dass er eine gute, die richtige Frau finden. Und jetzt Isaac und Rebekka unterwegs. Und was ist die erste grosse Herausforderung dieser Ehe? Kinderlosigkeit. Vielleicht hat es Leute da, die das kennen. Ab wann ist Kinderlosigkeit lang? Wann fängt Kinderlosigkeit an lasten in einer Ehe? Wisst ihr, wie lange Isaac und Rebekka kinderlos waren? 20 Jahre. Stellt euch das mal vor. 20 Jahre. Geheiratet, kein Kind. Wir lesen, dass Isaac 40 war, als er geheiratet hat. Wir lesen später, er war 60, als er Zwillinge bekommen hat. 20 lange Jahre liegen dazwischen. Also das muss eine schwere Last gewesen sein, mit allem Respekt. Und was macht der Isaac? Das ist eigentlich positiv. Er sucht in der Not seinen Gott. Und bittet für seine Frau und auch schön, Gott antwortet ihm. Die einzige Frage ist, warum ist Rebekka nicht dabei dort beim Beten? Isaac ist allein. Und was ist mit Rebekka? Die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Im hebräischen Grundtext wörtlich heisst das, der eine hat dem anderen keine Ruhe gelassen. Also es war richtig Sturm im Gang da. In dem grossen Bauch. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, Rebekka, und sie sagt es da: Gott, jetzt bin ich 20 Jahre lang kinderlos, oder? So eine Not. Und jetzt so ein Gestürm in meinem Bauch. Das gibt doch eine Fehlgeburt. Da stirbt das eine oder beide oder ich gehe gerade noch zu Grund. Warum das, oder? Und sie will eigentlich wie am liebsten sterben. Schön ist, sie breitet die Not vor Gott aus und Gott antwortet ihr. Sie wird Trägerin von der Verheißung von Gott. was fällt auch da auf? Sie beten allein. Ist das vielleicht der Anfang von einer wachsenden Entfremdung zwischen den beiden? Gemeinsames Beten in einer Ehe ist ein Ausdruck von Einheit und stärkt die Verbindung viel mehr, als wenn jeder nur für sich allein betet. Auch das ist gut. Wenn ich mit meiner Frau auf die Knie vor Gott gehe und höre, wie sie betet, wir kommen einander automatisch näher, weil im Gebet kommt jedes von uns ja Gott näher. Also kommen wir auch einander näher im Gebet. Und wenn ich höre und denke, ach so, das ist ihr so ein Anliegen. Wow, wie sie dafür betet. Ja, das bringt mich näher zu meiner Frau. Und ich denke umgekehrt auch. Auf dass eure Gebete nicht verhindert werden, schreibt der Petrus im 1. Petrus 3, Vers 7. Eure Gebete, das ist das gemeinsame Gebet von Mann und Frau. Was hat das für einen Platz in deiner Ehe, in meiner Ehe? Oder vielleicht auch, wenn man noch nicht geheiratet ist, miteinander zu beten. Man lernt einander so gut kennen und es führt uns näher zu Gott. Isaac und Rebekka scheinen das leider nicht kennt zu haben. Und es geht weiter abwärts. Wir lesen Kapitel 25, Vers 27 bis 28. Und die Jungen wuchsen heran. So, jetzt kommen die Gielen grösser, kommen Flügel über. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaac hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Da weitere Signal von einer Abkühlung. Noch nicht dramatisch, aber die Richtung, in die das Ganze läuft, ist eine gefährliche Richtung. Ah, sehen wir den Esau, oder den Jäger, den He-Man, oder wahrscheinlich mit viel Brusthaar auch. Der lebt im Freien, das ist ein Naturbursche pur, oder? Der führt ein Rauchsleben und am liebsten ist er allein, unabhängig. Voilà, da ist sein Wohl. Ganz anders als Jakob. Der bewegt sich und ist eingebunden in eine Gemeinschaft, wo es ganz gesittet und kultiviert zu und her geht, wo man anständig miteinander redet, sich erkundigt, wie geht es dir, wie geht es mir und so weiter. Ganz jemand anderes, oder? Und Kinder verbinden, bilden eigentlich ein verbindendes Element in der Ehe. Aber auch das Umgekehrte ist möglich. Und das sehen wir da, dass Kinder eigentlich die Eltern auch auseinandertreiben, respektive die Eltern lassen sich auseinandertreiben. Weil, man hat gelesen im Vers 28, da sind plötzlich Präferenzen da. Und ich kann euch sagen, wenn Präferenzen wie da vorhanden sind, das gibt nachher Turbulenzen, oder? Das ist so. Wenn du als Vater ein Lieblingskind hast oder als Mutter ein Lieblingskind und das die anderen merken, das gibt einfach Turbulenzen. Und die unterschiedlichen Sympathien jetzt von Mann und Frau treiben sie auseinander und wir merken auch, die Söhne leben sich immer weiter auseinander. Motiv übrigens von Isaac da, dass er Esau lieber hat. Sie ja schon recht oberflächlich, oder? Ihm ist das Wichtigste, dass einfach ein fettes, dampfendes Barbecue oder, vor ihm ist. Und dann ist die Welt in Ordnung, oder? Und darum ist der Esau sein Mann, oder? Aber also mit allem Respekt, das sind doch sehr oberflächliche Vorlieben. Aber wisst ihr, ich will das dann noch kurz einflechten. Ich will ja kein Fingerpointing machen. Ich meine, wie viele Fehler habe ich gemacht und mache ich als Single, als Verlobter, als Verheirateter, als Familienvater, als Grossvater sogar jetzt, als Ehemann. Wie viele Fehler mache ich? Und nur Gott ist es zu verdanken, dass das nicht auseinander ist, oder? Bei uns. Und darum wollen wir einfach sagen, wir sind doch alle irgendwie angesprochen da drin und reingenommen. Und ich bin nicht der weiss, wie es geht. Ich will mich genau auch so anpredigen lassen von diesem Text, von Gott. Weil dann ist es gut. Ja, Unterschied bei Kindern wird es immer geben. Der Fehler ist dann, wenn wir anfangen, die Unterschied zu bewerten. Und wisst ihr, ich habe mich bei einem Sohn von uns so können nerven, der hat mich so auf die Palme können bringen, bis mir die Rosemarie mal gesagt hat, meine Frau, du bist genau auch so, oder? Also, wo sie recht hat, hat sie recht, oder? Das hat mich so genervt. Ich habe gewusst, das ist ein negativer Zug an mir und ich versuche den so ein bisschen, oder? Dass es nicht immer so durchschlägt. Und bei meinem Sohn ist das natürlich ungefiltert vorgekommen. Und das hat mich so genervt, oder? Ich hätte den können, ja? Also, aber der Grund war, und es ist so wichtig, dass man die Unterschiede nicht bewertet. Nicht, dass man das Kind hasst, weil eigentlich vielleicht etwas von mir selber etwas Negatives raufkommt. Und ein anderes Kind bevorzugen, weil uns irgendetwas sympathischer ist dran. Die Kinder gehören da gar nicht uns. Sie sind uns anvertraut während einer bestimmten Zeit, dann sind wir weg. Und das Ziel ist, dass sie nachher selbstständig können, das Leben bewältigen und hoffentlich auch mit Gott unterwegs sind. Langsam abwärts. Und jetzt, es geht weiter, vierter Punkt am Abgrund. Wir überspringen ein paar Stationen aus Zeitgründen und lesen aus 1. Mose 27 die ersten vier Verse. Und es geschah, als Isaak alt geworden und seine Augen trübe waren, sodass er nicht mehr sehen konnte. Da rief er seinen älteren Sohn Esau und sagte zu ihm, mein Sohn. Und er sagte zu ihm, hier bin ich. Und er sagte, sieh doch, ich bin alt geworden, ich kenne nicht den Tag meines Todes. Und nun nimm doch dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen, geh hinaus aufs Feld und jage mir ein Wildbret und bereite mir einen Leckerbissen, wie ich ihn liebe. Und bring ihn mir her, dass ich esse. Ja, der Isaak kommt langsam an einen Abgrund. Er wird blind. Er fühlt sich alt und einsam. Er rechnet mit seinem baldigen Tod. Und darum will er jetzt noch dafür sorgen, dass sein Lieblingssohn, der Esau, einen Segen überkommt. Schickt ihn auf die Jagd. Aber auch Rebekka ist am Abgrund. Vers 5 bis 13. Rebekka aber hatte gehört, wie Isaak zu seinem Sohn Esau redete. Da sagte Rebekka zu ihrem Sohn Jakob, geh doch zur Herde und hole mir von dort zwei gute Ziegenböckchen. Ich will sie zu einem Leckerbissen für deinen Vater zubereiten, wie er es liebt. Dann sollst du es deinem Vater bringen, dass er isst, damit er dich vor seinem Tod segnet. Dich segnet, also nicht Esau, sondern Jakob. Und dann sagte Jakob, hey Mutter, das ist nicht ganz problemlos und so. Und was sagt sie im Vers 13 zu ihm? Seine Mutter aber sagte zu ihm, dein Fluch komme auf mich, mein Sohn. Höre nur auf meine Stimme und geh, hole mir. Auf welchen Tiefpunkt ist doch das Verhältnis zwischen Isaak und Rebekka abgesunken? Sie kommunizieren nicht mehr miteinander. Kein Austausch mehr da, kein Vertrauen mehr da. Man hört hin und durch, man hintergeht, man täuscht sich. Man betrügt den anderen. Wow, so weit kann es kommen. Jeder von uns kann diesen Punkt kommen, wenn wir nicht irgendwann mal Stopp sagen. Das läuft einfach immer weiter. Das ist das Verrückte. Und Rebekka scheint auch kein Vertrauen auf Gott mehr zu haben. Sie hat doch Verheißung bekommen. Der Jüngere wird dem Älteren dienen. Also der Jakob wird der Bevorzugte sein. Und sie hat aber den Eindruck, jetzt muss ich selber schauen, dass das noch so rauskommt. Und das führt auch zum zweiten Betrug von Jakob an seinem Bruder Esau. Und jetzt kommt die ganze Familie an Abgrund. Das lesen wir in den Vers 41 bis 45. Und Esau war dem Jakob Feind und sagte in seinem Herzen, es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Als nun der Rebekka die Worte ihres älteren Sohnes Esau berichtet wurden, da rief sie ihren jüngeren Sohn Jakob, hör auf meine Stimme und flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleib einige Tage ja, bei ihm, bis der Grimm deines Bruders sich wendet und er vergisst. Der wird das schon vergessen, was du ihm angetan hast. Dann will ich hinsenden und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich euch beide an einem Tag verlieren? Jetzt ist die ganze Familie am Abgrund. Katastrophale Folgen von dieser Entwicklung. Wer leidet alles darunter? Erstens mal der Isaak. Er hat gemeint, er sterbe und er müsse jetzt noch schnell den Esau segnen. Wie lange hat der Isaak nachher noch gelebt? Ja, also er hat noch etwa 50 Jahre, aber es ist supermässig. Also sehr lange Zeit. Der Isaak hat nach dieser Begebenheit noch etwa 50 weitere Jahre gelebt. Er hat das nicht gewusst. Und es sind 50 einsame Jahre gewesen. Voller Schmerz. die hätte er doch ganz anders können verbringen, wenn er auf Gott gehört hat. Und Rebekka, sie hat gemeint, schau, es ist eine Frage von ein paar Tagen und Esau wird das schon schnell wieder vergessen. Was ist passiert? Sie hat ihren Sohn, den Jakob, nie mehr gesehen. Sie ist gestorben und hat ihren Lieblingssohn nie mehr gesehen. So hart. Der Jakob, was ist aus ihm passiert? Der ist zum Flüchtling geworden. Wer will heute schon Flüchtling sein? Das ist so tragisch. Er ist zum Flüchtling geworden. Und wie lange hat er fort müssen? Ein paar Tage? Nein, über 20 Jahre war er im Zwangsexil gewesen. Tragisch, oder? Und der Esau, der hat gemeint, er kann sich rächen am Jakob. Der Isaac sterbe dann schnell. Aber Gott hat verhindert, dass er seinen Bruder umgebracht hat. Die ganze Familie am Abgrund. Also mir tut das weh. Und dann der Schlusspunkt von dem Abgrund, 1. Mose 27, Vers 46. Und das sind die letzten Worte von Rebekka, die wir hören. Die letzten Worte eines Menschen. Rebekka sagte zu Isaac, ich bin des Lebens überdrüssig, wegen der Töchter Hetz, dass sie die war, die der Esau als Frau genommen hat. Wenn Jakob auch eine Frau wie diese nimmt, was sollte mir dann noch das Leben? Die letzten Worte von einer Familienmutter, die sagt, lieber Mann, das Leben ist mir verleidet. Erfüllt sich da eventuell, was sie zum Jakob gesagt hat, dein Fluch komme auf mich? Tun dir selber beurteilen. So eine triste Lebensbilanz. Dass jemand sagt, ich kann mit dir nicht mehr länger weiterleben. Ich kann in dieser Beziehung, in diesem Beziehungsstress nicht mehr weiterleben, so will ich nicht alt werden. Es gibt Leute, die setzen ihrem Leben sogar ein Ende. Der Weg hat die Frage da zumindest gestellt. Und dann das Letzte, was wir von Rebekka lesen im Alten Testament, Kapitel 49, Vers 31. Dort haben sie Isaac begraben. Und seine Frau Rebekka, die Höhle von Machpela, wo der Abraham und Sarah begraben sind. Also das Letzte, was wir von Rebekka lesen, im Alten Testament ist, wo ihr Grab war. Das ist das Ende von einer Geschichte, die so schön angefangen hat. Gottes Führung in der Love Story. Im Anfang, einen guten Anfang. Es ist irgendwie ist das Ganze entgleist und nie wieder in die rechte Bahn gekommen. Also mir tut das weh. Im Leben von Isaac und Rebekka sehen wir, dass es ein bisschen als vielleicht Überblick über die ersten vier Punkte, die wir gesehen haben. Wir haben gesehen, erstens, Gottes Wille geschehe. Zweitens, guter Start. Drittens, langsam abwärts. Und viertens, am Abgrund. Und wenn man das so Revue passieren lässt, sehen wir verschiedene Stufen. Isaac und Rebekka, zuerst wie sie zueinander gekommen sind, dann wie sie miteinander unterwegs waren. Aber schon bald sehen wir ein Nebeneinander. Und aus dem Nebeneinander gibt es ein Gegeneinander. Und dann kann man sagen am Schluss, aus dem Gegeneinander gibt es ein Auseinander. Das sind so wie Treppenstufen. Eine Entwicklung, wo man nie gesagt hat, stopp. Und die Frage jetzt ist, wenn wir das anschauen, wo bin ich heute Morgen da in diesem Stegenhaus? Links, rechts, auf welcher Stufe? Ich als Single vielleicht, als Witwer, als Witwe, als alleinerziehende Person vielleicht, ich weiss nicht. Und wir, wo sind wir? Wir als Ehepaar, wir als Familie, vielleicht du in der Beziehung zu deinen Kindern, vielleicht ihr als Kind in der Beziehung zu euren Eltern, die ihr immer noch zu Hause wohnt. Wo steht ihr da? Links, rechts, oben, unten. Und die zweite Frage, ebenso wichtig, wo möchte ich denn eigentlich sein? Oder wo möchten wir denn eigentlich sein in unserer Beziehung? Will jemand irgendwo da unten stehen? Da? Wollen nicht alle am liebsten da sein? Ja. Und was ist jetzt entscheidend? Und ich lese da dazu aus Römer 15, Vers 4. Denn alles, was früher geschrieben ist, also auch die ganze Geschichte, die wir jetzt gelesen haben, von Isaac und Rebekka im Alten Testament, alles ist zu unserer Belehrung geschrieben, dass du Perlen findest, oder? Damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Entscheidend ist, und das ist ein wichtiger Grundsatz für die Bedeutung des Alten Testaments, das Alte Testament ist nicht einfach nur ein Bilderbuch vom Neuen Testament. Das Alte Testament ist voll von Lebensbelehrung. Das Leben kann gelingen, dass Beziehungen können gelingen. Entscheidend ist, dass mit Lektionen aus der Geschichte von Isaac und Rebekka persönlich lernen und umsetzen. Und das nach rund 4000 Jahren, die zwischen der Geschichte und heute liegen. Und was schön ist, du darfst Hoffnung haben. Auf dem Stegentritt und auf dem und auf dem. Warum? Weil Gott ist mit im Boot. Wir haben gelesen, Gott oder gehört, Gott ist ein Gott von Beziehungen. Er liebt Beziehungen. Und es ist sein Herz, dass deine Beziehungen und meine Beziehungen funktionieren und gelingen dürfen. Zu seiner Ehre, aber auch zu unserer Freude, zu unserem Segen. Ehe und Familie oder Beziehungen sind viel zu grosse Geschenke. Viel zu wertvolle Segnungen. Also, dass man es einfach verpfuscht und fahren lässt. Vor die Hunde gehen lassen, das Zeug, oder? Das soll nicht sein. Und Gott ist unvorstellbar gross in seiner Gnade. Darum die Hoffnung. Er kann und will wiederherstellen. Was wir verbockt haben. Und was wir für unmöglich halten, ist möglich bei ihm, weil er Gott ist und Gott bleibt. Wenn wir bereuen und bekennen, dürfen wir auch heute noch mit seiner vergebenden und wiederherstellenden Gnade rechnen. Auch heute noch. Und das ist Hoffnung. Und gellet, in dieser Geschichte von Isaac und Rebekka kann man sagen, es hat zwei ganz grosse Beziehungsherausforderungen gegeben. Das erste ist die Routine, der Alltag, oder? Kennen wir alle. Gefahr von der Verflachung in Beziehungen, Gefahr, dass die intensiven Farben vom Anfang so langsam ausbleicht werden, wie ein Foto, das zu lange an der Sonne liegt, oder? Und dass das, was noch Konturen hat, am Anfang immer mehr eingegebnet wird, so ein bisschen mit Sand zudeckt, immer mehr, bis man gar nicht mehr sieht, was alles Schönes einmal da war. Das ist die Routine. Und das ist eine von unseren Herausforderungen. Von allen, wenn es um Beziehung geht im Alltag. Die Routine. So wertvoll Routine kann sein, man muss nicht immer alles abmachen, man weiß, wie es funktioniert. Es kann vieles auch begraben und abtöten. Und da müssen wir sagen, stopp, ich will mich nicht von dieser Routine ein- und zudecken lassen. Und mich wieder kreativ, hoffentlich mit Gottes Hilfe, auf die Suche nach neuem Tiefgang machen. In dieser Beziehung, wo vielleicht alles völlig verflacht ist im Moment. Und die zweite grosse Herausforderung, die wir sehen im Leben von Isaac und Rebekka, das sind so Ereignisse, die wie so grosse Steine einfach BOOM runterfallen auf eine Beziehung und durchschlagen. Beispielsweise eine 20-jährige Kinderlosigkeit war es. Und das ist ja nicht gewünscht und auch nicht gesucht. Aber auch in deinem Leben, in deinen Beziehungen passiert das. Irgendein dramatisches Ereignis vielleicht. Und das schlägt auf die Beziehung durch. Plötzlich habe ich Krach mit meiner Frau. Aber meine Grundannahme ist, ich liebe meine Frau. Und ihre Grundannahme ist, ich liebe meinen Mann. Aber es schlägt wie bang etwas drauf. Vielleicht ein Verlust, ein persönlicher Verlust oder eine gesundheitliche Herausforderung. Und plötzlich hat man Streit miteinander. Und da ist es so wichtig, dass man das trennt und sagt, hey, wir spüren, das hat durchgeschlagen auf unsere Beziehung, aber es hat nichts mit unserer Grundannahme zu tun. Wir wollen einander treu bleiben, wir wollen es gut haben miteinander. Aber das andere ist eine Herausforderung und die müssen wir angehen, dass man das trennt und erklärt. Also Routine und so. Schlagereignisse, die durchschlagen auf eine Beziehung, das gibt es in jedem Leben und da auch. So, und jetzt die grosse Frage zum Schluss. Was hilft uns heute? Das ist ja der letzte Teil vom heutigen Titel. Und ich will zum Abschluss auch der Frage, was hilft uns denn heute konkret? Wo liegen die Perlen, die du, Jocelyn, gesagt hast, auch in dieser Geschichte? Ich lese aus Galater 6, Vers 7 bis 9, ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Also, was hilft uns heute? Ich will es so zusammenfassen. Der Grundsatz von Säen und Ernten in meinem persönlichen Leben beachten und umsetzen. Alles, was ich mache, ist Säen. Und was heisst das jetzt für meinen Beziehungsalltag konkret? Es heisst beispielsweise als Ehepaar, wir nehmen heute eine Standortbestimmung vor. Und sagen, hey, wir hocken zusammen. Wie hat sich unsere Liebe in den letzten 3 Monaten, im letzten Jahr, oder seit wir vielleicht alleine ohne Kind zusammen wohnen, wie hat sich unsere Liebe entwickelt? Liebe ist immer dynamisch. Sie geht auf, sie nimmt zu oder sie ist am Absterben. Und was abstirbt, macht keinen Lärm. Das musste ich so manchmal lernen im Leben. Was abstirbt, so macht keinen Lärm. Aber es ist so wertvoll, dass man doch mal her schaut und sagt, hey, da ist eine Routine gekommen, die alle Freude genommen hat. Es ist keine Überraschung mehr da. Keine Freude mehr aneinander, das ist nur noch Routinen, oder? Oder sie sagen, ja, also der Heimgang von deiner Mutter da vor 3 Monaten, das hat dich so hergenommen, da habe ich wie als Mann keinen Zugang mehr zu dir und so. Dass man über das redet, das wäre so ein Ereignis, das eben auf Beziehung abgeschlagen ist. Eine Standortbestimmung machen. Oder eben, wenn man geheiratet ist, einmal sagen, wie steht es mit dem Ich, mit dem Du und vor allem mit dem Wir? Haben wir noch das Wir? Oder hast du einfach dein Hobby, ich habe mein Hobby und jeder für sich, so wie bei Isaac und Rebecca beim Beten, haben wir noch etwas Gemeinsames? Haben wir noch gemeinsame Träume? Wollen wir noch zusammen etwas erleben, bevor wir alt sind? Ja, einfach, also sorry, das ist überhaupt nicht verächtlich gemeint. Ich meine einfach, hey, haben wir noch Träume von irgendetwas, ein Projekt, wir? Und dann investieren in Beziehungen. Sie sagen, hey, ich will wieder das Gute säen, wie wir das gelesen haben. Das Gute säen in Beziehungen. Und das braucht Zeit. Es geht nicht ohne Zeit und ich muss halt vielleicht auf etwas anderes verzichten. Ich schaue halt den Champions League-Match nicht und dafür haben wir den Abend. Man kann es auch nacheinander machen. Ich sage einfach, entscheidet ihr. Ihr sucht und werdet Perlen finden. Ich bin überzeugt. Ja, investiert. Und einfach dranbleiben. Schaut, vielleicht sagt jetzt jemand, ja, aber es ist so mega anstrengend. Jetzt müssen wir nochmal zusammenhocken. Jetzt sollen wir nochmal zu einem Eheberater. Oder jemand, der Single ist, sagt, ich habe so Krach eben mit meinem Vater, den habe ich seit einem Jahr nicht mehr gesehen und so. Also dem gehe ich sicher nicht mehr vorbei. Ich will einfach das noch mitgeben. Lasst uns nicht müde werden. Wenn du merkst, es ist dran, dann mach es doch bitte. Warum? Weil Gott ein Kopf der Hoffnung ist. Und das soll das Schlusswort sein. Bei allen Herausforderungen und Schwierigkeiten. Gott bleibt ein Gott der Hoffnung. Das heisst, er geht weiter als unser Denken. Er ist grösser als auch die grössten Herausforderungen. Und mit ihm hast du Zukunft. Vielleicht ist das deine Perle von heute Morgen. Sind gesegnet. Merci fürs Zuhören.